Norman Finkelstein ist ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler und das ist ganz wichtig, das ist für die ganze Geschichte sehr wichtig. Er ist Sohn von Holocaust-Überlebenden, von jüdischen Holocaust-Überlebenden. Seine Mutter überlebte das Warschauer Ghetto und das Vernichtungslager Majdanek und sein Vater Zacharias Finkelstein, seine Mutter heißt Marila Finkelstein. Sein Vater war im Warschauer Ghetto ebenfalls interniert und er überlebte Auschwitz. Und darauf bezieht sich Finkelstein auch immer wieder in seinen Büchern und in seinen Vorträgen. Und das ist wichtig auch für die Wahrnehmung und für seine Rolle hier in Debatten in Deutschland. Genau, er ist Politikwissenschaftler, in New York geboren, hat an der Princeton University seine Dissertation verfasst über die Theorie des Zionismus und hat danach an verschiedenen Unis gearbeitet in den USA, hatte Lehraufträge, Gastaufenthalte, ist aber kein ordentlicher Professor in dem Sinne und auch kein sozusagen anerkannter, hochdotierter oder wie auch immer Hochschullehrer, also auch kein Experte oder so, als dass er hier in Deutschland oft gehandelt wird, dass er jetzt ein hochkarätiger Forscher ist, sondern eher eine randständige Figur in Debatten in den USA, wie auch international. Er hat diverse Bücher verfasst, sein auch in Deutschland am bekanntesten gewordenes ist die Holocaust Industry. Mit dem habe ich mich intensiver beschäftigt, also The Holocaust Industry, Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering im englischen Originaltitel. In der deutschen Übersetzung die Holocaust Industrie, wie das Leiden der Juden ausgebeutet wird. Da sieht man auch, dass es schon in Deutschland einen anderen Untertitel hat, ne? Genau, das ist am bekanntesten geworden. Das war ein Bestseller in Deutschland, auch international. Und es sind dann interessanterweise danach auch ein paar frühere Bücher von ihm in Deutschland veröffentlicht worden, also die in den USA eigentlich eher von ihm verfasst worden sind, wo er sich sehr stark mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt beschäftigt hat. Gibt es irgendwie der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, Mythos und Realität und andere, die sind eigentlich, wie gesagt, frühere, aber dann in Deutschland später veröffentlicht. Und er hat jetzt wohl insgesamt 10 Bücher geschrieben und reist durch die Welt als Vortragender, insbesondere zum israelisch-palästinensischen Konflikt und aber 2000 eben insbesondere auch als sozusagen Experte für geschichtspolitische Debatten und Vergangenheitsaufarbeitung und zum Teil für Antisemitismus gehandelt worden. So, vielleicht so viel kurz vorab zu ihm.
Genau, vielleicht können wir uns auch sozusagen seinem präsentesten Motiv dann zuwenden, das Sie auch schon genannt haben. Er ist im Jahr 2000 hier in Deutschland mit dem Buch bekannt geworden, Die Holocaust-Industrie. Holocaust-Industrie mit diesem Schlagwort beschreibt, wie Sie das auch schon angedeutet haben, Finkelstein, dass das amerikanische Judentum die Erinnerung an die Shoah instrumentalisieren würde. Wie argumentiert denn Finkelstein in diesem Zusammenhang? Was wäre Ihres Erachtens auch verkehrt an dieser Argumentation?
Also Finkelstein hat sich im Kontext der Debatte um die Zwangsarbeiterentschädigung, war das ja Ende der 1990er Jahre und um 2000 zu Wort gemeldet und wurde da dankbar in Deutschland aufgenommen mit diversen Thesen. Die eine war, dass jüdische Organisationen die Zahlen hochtreiben würden oder damals in den Verhandlungen eben hochgetrieben hätten, mit höheren Zahlen arbeiten würden, um eben auch mehr Geld zu bekommen. Dann, dass sie das Geld veruntreuen würden für ihre Lieblingsprojekte in Israel und in den USA, also es nicht weitergeleitet werden würde an die Bedürftigen, an die Überlebenden, sondern die Organisationen das missbrauchen für jüdische Gemeinden in Israel und weltweit. Und das passt natürlich auch angefangen sozusagen mit der Behauptung, dass die Zahlen falsch sind, wunderbar in so rechte und antisemitische Positionen, Vorurteile rein. Er hat dann gesagt, dass gerade von Seiten der USA und Israel der Holocaust benutzt werden würde, um sich unangreifbar zu machen, die eigene Politik unangreifbar zu machen, dass sozusagen gerade Israel das politisch im Konflikt im Nahen Osten benutzen würde, um sich unangreifbar zu machen, sich als Opfer darzustellen, dass Deutschland erpresst werden würde, eben mit diesen hochgetriebenen Zahlen moralisch, aber eben dezidiert auch finanziell erpresst werden würde, die Schweiz ebenso, Deutschland und in seinem Buch schreibt er noch, und Osteuropa sei das nächste Kampffeld quasi und dass das dazu führt, also weil das dann quasi auch bekannt werden würde oder die Leute darauf reagieren würden, dass das den Antisemitismus fördere. Und das würde den Antisemitismus, also die gefälschten Zahlen und der Druck israelischer Organisationen und jüdischer Organisationen würde mehr für Antisemitismus sorgen als die Theorien oder Scheintheorien von Revisionisten und von Rechtsextremen. Also die jüdischen Organisationen seien stärker für Antisemitismus aktuell verantwortlich. So, das sind so seine hauptsächlichen Thesen in dem Buch.
Wenn man sich diese Thesen anguckt, dann sind das ja Thesen, die sozusagen hierzulande auch nicht unbekannt sind und die ja sozusagen von Antisemiten vertreten werden. Man nennt das ja dann sozusagen als spezifische Spielart des Antisemitismus, sekundären Antisemitismus, also einen Antisemitismus nach Auschwitz, der den Juden vorwirft, dass sie profitieren würden aus dem Holocaust, dass sie sozusagen das instrumentalisieren würden und dann andere damit erpressen, aber dass auch Juden selber für den Antisemitismus verantwortlich gemacht sind. Das sind Motive, die man aus dem sekundären Antisemitismus kennt.
Genau.
Inwiefern würden Sie sagen, dass man tatsächlich sagen kann, Norman Finkelstein ist ein Antisemit?
Das ist natürlich immer schwierig. Also ich kenne ihn nicht als Person und ich scheue mich, sozusagen eine Person in toto als Antisemit zu bezeichnen. Aber er bedient ganz klar diese antisemitischen Bilder und Motive in den Debatten. Er bringt sie ein und hat diese Elemente ganz klar in seinen Büchern drin. So, und insofern kann ich nicht sagen, weil ich ihn nicht direkt kenne, ob er sozusagen ein Vollblut-Antisemit oder was auch immer ist. Aber er spielt auf dieser Klaviatur und seine Bücher enthalten diese antisemitischen Bilder und bedienen genau die Ressentiments des sekundären Antisemitismus.
Ein Aspekt dieser Diskussion um Norman Finkelstein, der auch hier bei Radio Korax eine Rolle gespielt hat, war die Frage, wie man sozusagen kritisch an so eine Position herangeht und wie man so jemanden wie Norman Finkelstein kritisiert will. Sie hatten das ja auch schon erwähnt. Norman Finkelstein selber sagt, seine Eltern sind Juden gewesen, die auch verfolgt waren vom Nationalsozialismus, die den Todeslagern entkommen sind. Das sagen auch seine Verteidiger, die das sozusagen als Argument hervorbringen, zu sagen, Norman Finkelstein kann doch kein Antisemit sein. Dann wird aber immer wieder sozusagen ein bestimmtes Motiv vorgebracht, womit argumentiert wird, dass er doch ein Antisemit ist, nämlich das Motiv des jüdischen Selbsthasses. Das wurde hier bei uns bei Radio Korax durchaus auch kritisch diskutiert, weil mit so einem Vorwurf des jüdischen Selbsthasses, es ist ja schon eine Art der Psychologisierung in einer Diskussion, wo man ja einen Gegner mit oder einen politischen Gegner mit Argumenten halt irgendwie entgegnen möchte. Was würden Sie vielleicht auch ja im Kontext von Antisemitismusforschung zu so einem Vorwurf sagen wie jüdischer Selbsthass?
Ich finde das schwierig, eben weil zum einen wir sozusagen seine genuinen, auch psychischen Motive, und ich glaube, da kommen wir dann an Themen wie intergenerative Weitergabe von Traumata, also was das Vermutungen von mir sind, das sind bloße Vermutungen, aber einige Sachen, die er formuliert, die er sich auf seine Eltern bezieht, dass er schreibt, dass er das als Lebensaufgabe mitbekommen hat, von seinen Eltern sozusagen immer zu vergleichen, Genozide zu vergleichen und immer die Wahrheit zu sagen. Und er fängt sein eines Buch auch an, May I never forgive or forget what was done to them, also so als Lebensauftrag. So, ich glaube, das sind sozusagen, wenn es um psychische Motive geht, da Hintergründe. Aber ich muss sagen, das finde ich erstens gar nicht so interessant und man begibt sich da auch schnell aufs Glatteis, wie Sie richtig gesagt haben, von Psychologisierung und Individualisierung. Ich finde viel spannender, warum er als Figur in deutschen Debatten immer wieder auftaucht und so wichtig geworden ist. Und ich sehe ihn da ein Stück weit durchaus als eine tragische Figur, in dem Sinne, dass er, naja, also ein Stück weit auch, kann man sagen, benutzt werden. Er bietet sich auch an, ne, mit seinen Thesen, die er da formuliert. Aber er ist sozusagen die Person, die da als jüdischer Kronzeuge, als jüdisches Alibi dankbar angenommen wird und wurde in Debatten. Und insofern finde ich viel spannender zu schauen, warum bedient man sich seiner. Das sind da die Hintergründe. Und da sind wir natürlich genau bei den Sachen, die Sie auch erwähnt haben. Warum wird immer wieder betont, dass er Jude ist, dass er ein Sohn von Holocaust-Überlebenden ist und warum versteckt man sich dann ein Stück weit hinter ihm? So, was sind das für Gemengelagen, die da eine Rolle spielen in Deutschland, dass er da so eine relevante Figur geworden ist und eine Position bekommen hat, die ihm eigentlich objektiv gar nicht zusteht?
Dann ist ja tatsächlich die Frage, wie man dann mit so einer Einladung von Norman Finkelstein umgehen soll, also sowohl von außen als auch vielleicht von innen, weil, soweit ich das mitbekommen habe, am Max-Planck-Institut keineswegs unumstritten gewesen ist, dass so jemand wie Norman Finkelstein da eingeladen wird, es aber andererseits kein offizielles Statement gegeben hat, wo sozusagen MitarbeiterInnen vom Max-Planck-Institut sich auch kritisch dazu geäußert hätten und am letzten Endes halt an dieser Einladung festgehalten wurde. Was würden Sie da sozusagen empfehlen? Wie muss man auf so eine Einladung reagieren?
Jetzt von außen sozusagen oder innerhalb der Institution?
Ja, beides vielleicht.
Also ich finde das sehr widersprüchlich auch, was da die Präsidentin ist, die, glaube ich, des Max-Planck-Instituts gesagt hat. Zum einen habe ich das so gelesen, dass in ihren Statements und Entgegnungen immer wieder kam, ja, sie wollten durchaus eine kontroverse Person einladen und das sei wichtig für die Studierenden, auch so eine sehr umstrittene Personen einzuladen, so die Bezeichnung, und schon auch, sie hätte das vorher irgendwie gewusst, weil sie ihn schon aus Belgien kannte und so weiter. Und dann kommt aber auch immer wieder oder kam in Äußerungen immer wieder, na, das hätte man sich jetzt nicht gedacht, dass er so kontrovers ist und dass es so viel Kritik auch hervorruft und dass das jetzt so heikle Themen sind und so weiter. Das finde ich erstens sehr widersprüchlich und frage mich, was da wirklich sozusagen die Hintergründe waren. Und ich finde das sehr interessant, dass bewusst in beiden Einladungen, sowohl beim Workshop wie bei dem Vortrag, explizit auch geworben wurde mit Holocaust-Industrie, mit diesem Buch. Also dass er als Autor von Holocaust-Industrie da genannt worden ist. Insofern muss es da, und ich denke, dieses Buch ist, wenn man irgendwie den Namen Finkelstein hört, bekannt, oder wenn man ihn googelt, ist das das Erste, was auftaucht. Und insofern muss ein Wissen auch da sein, was für Thesen man da sozusagen sich einlädt ins Haus. So. Und insofern die Frage, also gerade im Kontext, wurde ja immer wieder hervorgebracht, die Wissenschaftsfreiheit und die Meinungsfreiheit, der sollte selber auch referieren oder hat referiert zum Thema Meinungsfreiheit in den Wissenschaften und da in den Entgegnungen auch vom Max-Planck-Institut, ja, die Wissenschaftsfreiheit und so weiter und so fort. Das ist natürlich richtig, dass es eine Wissenschaftsfreiheit gibt, nur entbehrt das nicht sozusagen des Gedankengangs, was für Positionen man sich da ins Haus holt und ob sozusagen das alles erstens wissenschaftlich ist, wert sich damit auch auseinanderzusetzen, ob es empirisch belegt ist, was da für Behauptungen vorgebracht werden, weil sonst könnte man, wenn man sagt, man lädt sich einfach alle möglichen Leute ein, die kontrovers sind, kann man natürlich auch gerade heute darauf kommen, okay, dann könnte man sich auch Björn Höcke oder einen Holocaust-Leugner einladen, weil die bringen dann auch kontroverse Positionen. So. Und da frage ich mich, was das soll. Also was für einen Wert das haben soll, in einem Wissenschaftskontext sich damit auseinanderzusetzen und dann nur zu sagen, na, dass es eben die Wissenschaftsfreiheit ist, das reicht halt nicht aus, finde ich.
Jetzt werden Sie sich heute Abend in den Frankischen Stiftungen auch nochmal kritisch auseinandersetzen mit der Figur Norman Finkelstein. Da würde mich auch nochmal interessieren, so als kleinen Vorausblick, wie Sie da heute Abend rangehen werden. Denn ich kann mir vorstellen, dass man das ja aus zwei verschiedenen Perspektiven tun kann. Das eine wäre, was Sie eben so ein bisschen angedeutet haben, man guckt tatsächlich auf einer wissenschaftlich-empirischen Ebene, was behauptet er und inwiefern ist das stichhaltig oder muss halt oder ist widerlegt. Oder auf der anderen Seite halt ja den ideologischen Kontext, warum es zum Beispiel ein Bedürfnis gibt, so jemanden wie Norman Finkelstein hierzulande einzuladen. Wie werden Sie da vorgehen heute Abend?
Es wird eine Mischung sein, aber wie sozusagen die Tendenz jetzt auch aus unserem Gespräch vielleicht schon gezeigt hat, ich finde es wichtiger hinzuschauen, warum er mit seinen Thesen hier in Deutschland in Debatten immer wieder auftaucht und gut ankommt, und möchte da einfach so ein bisschen Überblick liefern, wann Finkelstein das erste Mal hier in Debatten aufgetaucht ist, dann wie das in der Debatte um die Holocaust-Industrie war, danach in Diskussionen, da gab es nämlich auch ein paar spannende Momente, wo er als Experte durchaus aufgetaucht ist im Kontext der Hohmann-Debatte, die Rede von dem Martin Hohmann damals, diese Tätervolkrede, und dann aktuell. So, also es wird eine Mischung sein, aber mit dem Schwerpunkt dessen, Schwerpunkt darauf gelegt, Finkelstein in Deutschland als Experte gehandelt, und dazu möchte ich dann ein paar Thesen formulieren und gern mit den Zuhörerinnen und Zuhörern diskutieren.